Breitband-Topic.
Free Barrett Brown jailed for journalism. So dramatisch klingt einer der Claims, die gerade in sozialen Netzwerken die Runde machen. Sie sprechen sich für die Freilassung von Barrett Brown aus. Am 22. Januar fiel ein Urteil gegen den Journalisten und Aktivisten. 63 Monate muss er in Haft. Davon hat er bereits knapp 2 Jahre Untersuchungshaft hinter sich. Und dazu kommen auch noch $890.000 Strafe.
Und die US-amerikanische Justiz würde sich natürlich dagegen verwehren, dass der Grund, wie in diesem Claim angesprochen, Journalismus für die Verurteilung gewesen sei. In der ziemlich komplizierten Geschichte spielen auch das Aktivistenkollektiv Anonymous und ein Sicherheitsunternehmen namens Stratfor eine Rolle. Das ist ein privater Dienstleister und Think Tank für Geheimdienste. Aber Michael Love, die hat die gesamten Details dieser Geschichte.
A Dallas activist and writer whose criminal case attracted national attention was sentenced to prison today. Barrett Brown received 5 years.
Barrett Brown wird vorerst im Gefängnis bleiben. Mehr als 2 Jahre hat der 33 Jahre alte Texaner bereits in U-Haft gesessen. 3 weitere Jahre stehen ihm noch bevor. Brown, der enge Kontakte zu Anonymous pflegte, recherchierte vor seiner Verhaftung über private US-Geheimdienste, auch mit Hilfe von Material, das Anonymous beim Stratfor-Hack erbeutet hatte. In der Anonymous-Dokumentation We Are Legion aus dem Jahr 2012 sagte er:
Einige der wichtigsten und einflussreichsten Informationen, die Anonymous und die neuen Medien aufgedeckt haben, sind das Ergebnis von Hacks. Diese Informationen können nicht in einem institutionellen journalistischen Prozess eingeholt werden und sie können oder werden auch nicht von politischen Kontrollgremien eingeholt. Die meisten dieser Informationen müssen von Hackern beschafft werden.
Direkt am Stratfor-Hack beteiligt war Brown nicht. Doch die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Link verbreitet zu haben, der auf Stratfor-Dokumente verwies. Darin waren auch Kreditkartendaten enthalten. Brown postete den Link von einem Chat, in dem sich Anonymous-Aktivisten austauschen, in einen Chat mit Kollegen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an Brown: Verwicklung in illegalen Kreditkartenhandel. Das Kopieren eines Links als Straftat, das alarmierte viele Netzaktivisten, Bürgerrechtler und Journalisten. Sie sahen im Geheimdienstrechercheur Brown bald eine Art politischen Gefangenen. Der NSA-Whistleblower Thomas Drake sagte im Dokumentarfilm Hacker Wars:
Der Fall Barrett Brown ist ein weiterer, in dem die Regierung eine klar abschreckende Botschaft transportieren will. Im Kern geht es um Presse- und Meinungsfreiheit. Wie kannst du es wagen, uns den Spiegel vorzuhalten?
How dare you hold up the mirror to us?
Im April 2014 ließ die Staatsanwaltschaft fast alle Anklagepunkte gegen Brown fallen, darunter auch den umstrittenen Copy-Paste-Vorwurf. Übrig blieben Browns Drohung gegen einen FBI-Agenten in einem YouTube-Video, die Behinderung von Hausdurchsuchungen und ein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Stratfor-Hack. Brown soll die Identität eines Drahtziehers verschleiert haben. Und das mache ihn zu dem, was im US-Rechtssystem ein Helfer nach der Tat heißt. Für diese Punkte wurde Brown im Januar verurteilt. Kurz vor Prozessende brachte die Staatsanwaltschaft die Sache mit dem Link erneut auf, was den Richter auch überzeugte. Er verurteilte Brown zwar nicht offiziell wegen dem Verbreiten des Links, dennoch floss die Angelegenheit in das Urteil mit ein, in dem Browns Strafmaß nach oben korrigiert wurde. Darüber ärgerte sich Browns Anwältin Marlo Cardedo.
Wenn man dafür verantwortlich gemacht werden kann, was hinter einem Link steht, und das, obwohl der gepostete Link öffentlich zugänglich ist und man nicht mal prüfen konnte, was genau darin enthalten ist, dann wird sich das abschreckend auf journalistische Arbeit auswirken.
Tatsächlich zog eine erste Tech-Journalistin schon am Tag nach Browns Verurteilung Konsequenzen. Quinn Norton, Autorin für das Magazin Wired, erklärte in einem Blogpost, sie könne angesichts dieses Urteils künftig nicht mehr über Hacks und Datendiebstahl berichten. Zitat:
Ich kann mir Daten, die mir Journalisten vorlegen, nicht mehr ansehen und ich kann sie nicht mehr an Sicherheitsexperten weitergeben, ohne das Gefühl zu haben, den Journalisten, den Sicherheitsexperten und auch mich selbst in Gefahr zu bringen.
Michael Love über den Fall Barrett Brown. Wie erwähnt, Brown hat das Urteil am 22. Januar bekommen. 63 Monate Haft insgesamt, $890.000 Strafe obendrein. Und wir wollen über dieses Urteil und auch seine Aussagekraft für die Zukunft sprechen.
Und deshalb haben wir jetzt Besuch bekommen bei uns im Studio. Und zwar ist Ulf Burmeier hier. Er ist Richter am Landgericht Berlin und er studierte das US-Recht im Rahmen eines Sabbaticals in den USA und hat sich dementsprechend auch viel mit dem dortigen Rechtssystem beschäftigt. Hallo, Herr Burmeier.
Ja, hallo.
Nochmals vielleicht zum besseren Verständnis. Barrett Brown wurde ja nicht wegen der Weitergabe des Links zu den illegal erbeuteten Dokumenten verurteilt, aber seine Strafe wurde deswegen erschwert. Lässt sich denn einordnen, wie groß der Anteil dieses geteilten Links im Strafmaß war?
Ich denke, das lässt sich nur sehr schwer einordnen, schlicht und ergreifend deswegen, weil diese Informationen, soweit ich das einschätzen kann, jedenfalls nicht öffentlich geworden sind. Und ich denke, da sollte man jetzt auch nicht zu viel Kaffeesatz lesen, inwieweit der Richter nun gerade diesem Detail Bedeutung beigemessen hat. Aber auf jeden Fall ist es ja aus meiner Sicht jedenfalls schon bedenklich genug, dass eine typisch journalistische Aktivität, nämlich das Weitergeben von Informationen innerhalb des Kollegenkreises, zum Anknüpfungspunkt für eine Strafschärfung genommen wurde.
Zumal man ja auch nochmal vielleicht zum Verständnis sagen muss, es geht dabei um ein Teilen innerhalb eines Chatraums. Also könnte man ja vergleichen mit einer Unterhaltung in einer Redaktion, wenn man einem Kollegen von einem Rechercheergebnis oder von einem Fund erzählt.
Ja, ganz genau. Soweit ich das nachrecherchiert habe, jedenfalls war es wohl so, dass es sich um einen privaten Chatraum gehandelt hat, den Barrett Brown eingerichtet hatte, um eben mit anderen investigativ arbeitenden Journalistinnen und Journalisten Informationen unter anderem aus diesem Stratfor-Hack auszuwerten, einfach weil das zu viele Informationen waren, um das alleine zu tun. Und insofern würde ich auch sagen, handelte es sich einfach um einen kleinen Schritt innerhalb der redaktionellen Arbeit, und dass das jetzt wiederum eine Strafschärfung ausgelöst hat, das kann, denke ich mal, aus der Perspektive der Pressefreiheit nur Sorgen bereiten.
Dieses Gefühl der Strafschärfung, beziehungsweise, oder ja, doch, genau das wollte ich eigentlich auch sagen, wirkt ja für uns immer so ein bisschen, als wäre das dann doch ein getarnter Schuldspruch. Vielleicht können Sie das anhand des US-amerikanischen Rechtssystems nochmal erklären, wie das funktionieren kann, dass etwas in eine Bewertung einfließt, aber man eben gar nicht genau weiß, wie viel, aber dann doch eine Rolle spielt bei der Höhe eines Urteils.
Ja, ich denke, das beruht letztlich einfach darauf, dass im amerikanischen Strafprozess unterschieden wird zwischen der Phase, wo es um den Schuldspruch geht, und einer zweiten Phase, dem sogenannten Sentencing, wo dann getrennt darüber entschieden wird, welche Strafe für diesen Schuldspruch verhängt wird. Und die Tatsache, dass dieser Link geteilt wurde, ist im Rahmen der Sentencing-Phase diskutiert worden. Und das Interessante daran ist, dass die Staatsanwaltschaft ja gerade in der Phase, wo es um den Schuldspruch ging, diesen Vorwurf nicht weiter erhoben hat, einfach weil es da eine sehr engagierte Verteidigung gab, die sich darauf berufen hat, na, es handelt sich bei dem Weiterleiten des Links um journalistische Arbeit und letztlich auch um Free Speech, also quasi eine Ausübung der Äußerungsfreiheit. Und wenn man das im Rahmen des Schuldspruchs fallen lässt, dann kann man sich natürlich schon fragen, warum genau dasselbe dann bei der Strafzumessung mit einmal ein strafschärfender Faktor sein soll.
Brown soll einen Hacker nicht enttarnt haben, also er hat einen Hacker gedeckt, könnte man sagen. Journalistisch ist das natürlich auch Quellenschutz. Heißt das jetzt, dass dieses Urteil vielleicht auch dahingehend interpretiert werden können, dass in Zukunft Journalisten ihre Quellen nicht mehr schützen können?
Das ist in der Tat so. Allerdings muss man sagen, dass das im amerikanischen Rechtssystem leider keine Neuigkeit ist. Also es gibt einfach diesen Quellenschutz, wie wir ihn in Deutschland kennen, in der Eindeutigkeit in Amerika jedenfalls nicht. Es gibt da eine Reihe von Supreme Court Entscheidungen, wo Journalisten in der Tat gezwungen wurden, bestimmte Quellen preiszugeben. Und es ist auch in den USA leider an der Tagesordnung, dass Journalisten sogar in Beugehaft genommen werden, um ihre Quellen offenzulegen. Also wir haben, da gibt es einfach ein anderes Rechtsverständnis an dieser Stelle. Insofern muss man sagen, ist der Barrett-Brown-Fall insoweit eigentlich eher ein weiteres Beispiel in einer Serie und kein völliges Novum.
Und wenn Sie das jetzt zusammenfassen würden, welchen Fehler genau hat Brown gemacht? Also wenn Sie ihn nachträglich beraten können, was hätte er sich sparen müssen, um nicht eben in diese Situation zu geraten?
Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, einfach weil das FBI ja eine ganze Vielzahl von Vorwürfen erhoben hat, aber jedenfalls im Ergebnis muss man sagen, er hätte eigentlich gar nicht mit den Stratfor-Dokumenten arbeiten dürfen. Und das ist wiederum aus der Perspektive des journalistischen Arbeitens natürlich extrem hart. Denn es handelt sich ja zwar um Informationen, die wohl aus Straftaten herrühren. Auf der anderen Seite ist das öffentliche Interesse an der Analyse dieser Informationen ganz offensichtlich. Nicht? Denn es handelt sich ja nicht um irgendeine private Firma, sondern um eine Firma, die sehr eng mit staatlichen Stellen zusammenarbeitet. Das heißt, quasi handelt es sich um öffentliches Handeln im weiteren Sinne, das eben ausgelagert war auf Stratfor. Und das ist ja eigentlich die Kernaufgabe der Presse, die Regierung zu kontrollieren und kritisch zu begleiten, auch dann, wenn sie sich quasi privater Subunternehmer bedient.
Kommen wir mal zur möglichen Auswirkung des Urteils. Das haben Sie vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ist das Ihrer Meinung nach eine neue rechtspolitische Strategie, um mit gehackten Daten und deren Verbreitung umzugehen, die jetzt auch schon Auswirkungen zeigt? Wir haben vorhin Quinn Norton bzw. ein Zitat von ihr gehört, eine Tech-Journalistin, die gesagt hat, dann kann ich nicht mehr über Hacks Bericht erstatten, weil mir das alles viel zu gefährlich ist.
Also das ist jetzt jedenfalls die, sagen wir, in der netzpolitischen Szene auch in den USA vorherrschende Lesart, dass der Fall quasi ein Beispiel ist für einen Crackdown, ja, auf einen konsequenten Angriff gegen kritisch arbeitende Journalisten. Sagen wir so, die Obama-Administration hat sich generell sehr bemüht, Leaks möglichst zu vermeiden. Es gibt also die schärfste Verfolgung von Whistleblowern im Grunde jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg, was ja interessant ist für einen demokratischen Präsidenten. Und insofern läge auf den ersten Blick der Verdacht nahe, dass der Fall Barrett Brown im Grunde in diese Kategorie von Fällen gehört, wo Journalisten letztlich abgeschreckt werden sollen und Whistleblower natürlich auch abgeschreckt werden sollen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ursprünglich, während der Fall noch quasi in der Diskussion war, standen auch mal 105 Jahre Freiheitsstrafe wegen verschiedenster Verletzungen des amerikanischen Bundesstrafrechts im Raum. Und vor diesem Hintergrund wären die etwa 5 Jahre dann wiederum gar nicht mehr so drakonisch. Also ich denke deswegen, dass man den Fall etwas differenziert sehen muss, dass man, es fehlt quasi an der Sensibilität dafür, dass es sich um journalistisches Arbeiten handelt. Es gibt offensichtlich kein Privileg für journalistisches Arbeiten. Auf der anderen Seite hätte man Barrett Brown sicher auch noch deutlich härter anfassen können, wenn man es wirklich gewollt hätte.
Wie sehen Sie das in Bezug auf Deutschland, auf unser deutsches Rechtssystem?
Das finde ich ganz interessant. Wir hatten vor einiger Zeit in Deutschland einen Fall, der in gewisser Hinsicht ähnlich gelagert ist, der sogenannte Cicero-Fall, der auch zum Bundesverfassungsgericht ging. Da ging es auch um den Vorwurf gegen Journalisten, dass sie geleaktes Material, in diesem Fall wahrscheinlich vom BKA geleaktes Material, veröffentlicht haben. Und das wurde quasi zum Anknüpfungspunkt für einen strafrechtlichen Vorwurf gemacht. Das ist nach der deutschen Strafrechtsdogmatik schon, sagen wir, zumindest umstritten gewesen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann aber eine Ausnahme statuiert. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt, nur die reine journalistische Verarbeitung von Material, selbst wenn das durch eine Straftat nur an die Journalisten gelangt ist, soll nicht mehr strafbar sein. Und daraufhin wurde bei uns das Strafgesetzbuch geändert. Da gibt es jetzt quasi eine ausdrückliche Klausel, die Journalisten schützt, wenn sie nicht mehr tun, als geleaktes Material weiterverarbeiten. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Also zum Beispiel die Anstiftung ist davon nicht erfasst. Wenn ich also als Journalist gleichsam einen Leak bestelle bei einem Amtsträger, dann werde ich von dieser Ausnahme nicht geschützt. Also auch in Deutschland gibt es kein generelles Privileg für Journalisten, mit quasi Leaks herbeizuführen.
Sie haben ja bereits geschildert, dass das Urteil in den USA klar juristisch herleitbar ist, hätte noch viel härter ausfallen können. Wenn man sich das US-amerikanische Justizsystem genau anschaut, wird es denn in den USA auch in größeren Kreisen abseits von Journalisten und Hackern als besorgniserregend wahrgenommen oder ist das vor allem unser Blick von außen aus unserer Position heraus?
Also es gibt in den USA eine generelle Debatte über die Defizite des Strafrechtssystems, also die dortigen Freiheitsstrafen werden jedenfalls von vielen Diskutanten, gerade auch aus der Strafrechtswissenschaft und auch aus der Rechtspolitik, inzwischen als exzessiv angesehen. Seit den 80er Jahren hat es da eine dramatische Verschärfung gegeben der ausgesprochenen Freiheitsstrafen. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass die Inhaftierungsquote etwa 10-mal so hoch ist wie in Deutschland. Also wir haben etwa 70 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Deutschland. In den USA sind es fast 800. Und da sehen einfach viele inzwischen eine Krise des Strafrechtssystems. Insofern eine Reformdebatte gibt es da auf relativ breiter Grundlage, aber ob die wirklich dazu führt, dass sich rechtlich etwas ändert, ist aus meiner Sicht zurzeit völlig offen.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Barrett Brown und dem Urteil gegen ihn, ist das jetzt erstmal in der Form konkret sowas wie ein juristischer Einzelfall oder glauben Sie auch, dass das eine Blaupause für die Zukunft sein könnte?
Na, sagen wir so, wenn man diese rechtlichen Regelungen anwendet auf andere Journalisten, dann denke ich, könnte man zu einer sehr breiten strafrechtlichen Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten kommen, die mit geleaktem Material arbeiten. Und ich denke, da sollte man rechtspolitisch darüber nachdenken, und zwar sowohl in den USA als auch in Deutschland, ob es nicht ein öffentliches Interesse gibt, wenn das Journalisten mit geleaktem Material arbeiten können. Möglicherweise gibt es kein Interesse daran, dass sie anstiften können, aber wenn es schon mal geleakt ist, denke ich, macht es Sinn, dass sie es auch analysieren können. Und zwar gerade dann, wenn, wie in diesem Fall, es sich ja quasi um den verlängerten Arm des Staates handelt. Also Stratfor ist ja nicht irgendein Unternehmen, sondern wie gesagt, arbeitete zu breiten Teilen auch im Auftrag der Regierung.
Ja. Andererseits könnte man dieses Urteil gegen Barrett Brown ja auch, das haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, so als staatliche Reaktion auf den wachsenden Kontrollverlust im Leak- und Hacker-Zeitalter interpretieren. Und das geht natürlich dann auf Kosten der Meinungs- und Pressefreiheit. Gleichzeitig sprechen sich auch immer mehr Staatschefs und Minister gegen Verschlüsselung aus und fordern Hintertüren. Bereitet diese Entwicklung Ihnen eigentlich große Sorgen?
Ja, in der Tat bereitet mir diese Entwicklung Sorgen, denn mal ganz ehrlich, wenn man zu einem Kryptoverbot käme oder zu einer Regulierung von Kryptologie, dann würde oder Kryptografie, dann würde das im Wesentlichen dazu führen, dass die Bösen sie weiter benutzen, weil da im Zweifel der Verstoß gegen Kryptoregeln immer noch das kleinere Problem ist im Vergleich zum Beispiel zu Terrorismusstraftaten, während die in Anführungsstrichen unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger dann eben keine Kryptografie mehr nutzen könnten. Und das, denke ich, kann auf gar keinen Fall im Sinne des Erfinders sein. Und interessanterweise gibt es da ja auch einen sehr starken Dissens zwischen der Obama-Administration einerseits und den Chefs der Internetkonzerne. Also wenn man das sich mal anschaut, in Stanford gab es gerade eine Diskussion zu diesem Thema und da ist sehr deutlich geworden, dass die amerikanischen Internetkonzerne von der breiten Attacke auf Kryptografie gar nichts halten.
Dankeschön an den Juristen Ulf Burmeier. Es ist, glaube ich, ein Gespräch, das so viele Vorlagen für weitere Diskussionen liefert, dass wir uns an dieser oder anderer Stelle nochmal hier treffen werden in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Anlass war natürlich der Fall Barrett Brown. Und das ganze Gespräch können Sie auch zum Mitdenken und Weiterdenken auch auf deutschlandradiokultur.de nachhören. Genau gesagt auf breitband.deutschlandradiokultur.de.